Ja, es ist heute genau einen Monat her. Da waren meine Frau und ich in der Eifel im Urlaub und haben dann erlebt, ein Platzregen fiel, die Wasserwogen kamen, die Winde wehten und Häuser fielen ein. Unsere Ferienwohnung, in der wir gewohnt haben, wurde überflutet. Wir mussten dann den Urlaub abbrechen und auf der Schwäbischen Alb ihn dann fortsetzen. Ihr kennt wahrscheinlich auch die Schwäbische Alb, tolles Wandergebiet, tolles Urlaubsgebiet. Unser Urlaub war vorbei. Ihr habt die Bilder alle noch aus den Nachrichten vor Augen, was das war. Ich war mittendrin. Und als ich dort war und als ich das erlebt habe, diese ganze Katastrophe, die da sich abgespielt hat, musste ich an dieses Bibelwort denken, mit dem Jesus die Bergpredigt abschließt. Wer diese meine Rede hört, also die Bergpredigt hört und tut sie, steht übrigens Matthäus 5, schön, dass ihr alle, Matthäus 7, Vers 24, 27 bis 27. Viele von euch haben eine Bibel dabei, finde ich gut. Könnt ihr gerne mitlesen. Jesus sagt also am Schluss der Bergpredigt, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen kam und die Wasserwogen kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Wie gesagt, ich habe das am eigenen Leib erlebt und habe das mit eigenen Augen gesehen. Tag vorher sind wir noch mit dem Rad dort durch die Täler gefahren, haben die schönen Städte, die schönen Dörfer gesehen, alles toll geschmückt, so ähnlich wie hier auch. Am anderen Tag wurde alles von der Flut mitgerissen und viele Existenzen sind im wahrsten Sinn des Wortes den Bach runtergegangen. Und jetzt dieses Jesuswort, wer meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baut. Und damit stellt sich für jeden Christen, für jeden Menschen natürlich auch die Frage, baue ich mein Lebenshaus auf Fels oder auf Sand? Baue ich auf das, was mir Jesus in seinem Wort vorgibt, was Jesus Christus sagt, Jesus allein, und damit auf einen Felsen, der unbeweglich steht? Oder baue ich mein Lebenshaus auf das, was der gesellschaftliche oder der mediale oder auch der politische Mainstream mir so vorgibt und damit vielfach auf Sand? Ihr habt ja jetzt gerade so die Baustelle vor Augen von Rebecca und von Ruben, und da wird darauf geachtet, dass das Haus auf Fels gebaut wird. Und die Frage ist, auf was baue ich? Auf was baust du? Und Jesus sagt schon, wer meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baut. Und jetzt kommt der Platzregen. Das bleibt ja dem auch nicht erspart. Dem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baut. Der Platzregen bleibt ihm nicht erspart. Und die Wasserwogen bleiben ihm auch nicht erspart. Und die Stürme des Lebens bleiben ihm auch nicht erspart. Und trotzdem fiel das Haus nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wie das aussieht, wenn ein Mensch sein Lebenshaus auf Jesus Christus, auf diesen Fels baut, Das habe ich im Jahr 1990 mal sehr eindrücklich erlebt. Und ich musste immer wieder dran denken. Das ist schon ein paar Jahre her. Aber die Älteren unter uns, die erinnern sich noch, das war die Zeit, als die deutsche Wiedervereinigung im vollen Gange war. Und ich war damals so als junger Prediger, junger Mann im Dienst, total begeistert, welche Epoche der Zeit wir gerade erleben und wie das jetzt so mit der deutschen Wiedervereinigung ging. Und ich war, wie gesagt, ganz berührt davon, was ich da erleben darf. Das steht mal in den Geschichtsbüchern. Und da habe ich eine alte Dame besucht bei ihrem Geburtstag. Ich weiß nicht mehr, wurde sie 90 oder sogar 95. Eine sehr einfache, aber sehr weise Frau. Und ich kam dann zu ihr, habe mit ihr geredet und auch über das, was im Moment gerade so eben durch die Wiedervereinigung gelaufen ist. Da hat sie mich fröhlich angeschaut in ihrer Altersweisheit und sagte dann, naja, als ich auf die Welt kam, da gab es noch den Kaiser, dann kam der Erste Weltkrieg, dann kam die Weimarer Zeit, dann kam das Dritte Reich, dann kam der Zweite Weltkrieg, dann kam die DDR, die geht jetzt wieder. Und dann sagte sie, das kommt und es geht. Ich baue auf Jesus. Jesus allein. Wenn man dann zu ihr kam, ich war dann öfters bei ihr später, die saß immer so am Tischende und hat an einem Strumpf gestrickt und hatte vor sich das Liederbuch aufgeschlagen. Obwohl sie schon das ganze Gesangbuch auswendig konnte, gefühlt auf jeden Fall. Wirklich, also das war phänomenal, was die Frau alles im Kopf hatte und zitieren konnte, frei, auswendig. Und dann hat sie immer wieder Lieder gefunden und sagt sie, das kann ich noch nicht, das lerne ich noch, da bleibt der Geist frisch. Und er war bei ihr sehr frisch, trotz ihres hohen Alters. Aber das war für mich sehr prägnant damals, als sie sagte, ich baue auf Jesus. Das kommt alles und das geht alles. Ich baue auf Jesus. Und die Frage stellt sich tatsächlich für jeden Menschen, baue ich mein Lebenshaus auf das, was Jesus Christus sagt und damit auf einen Fels, der unbeweglich steht? Oder baue ich mein Lebenshaus auf das, was ebenso durch den gesellschaftlichen Mainstream mir vorgegeben wird? Oder auch der mediale oder auch der politische Mainstream? Und oft baut eben da ein Mensch, der darauf sich verlässt, der baut auf Sand. Worauf baue ich? Was gibt mir einen Anker? Was gibt mir eine Grundlage? Was gibt mir eine Basis? Was gibt mir einen Halt in einer Zeit, wie es in einer Strophe mal heißt, wo alles wankt und fällt, wo Wahn die Weisen treibet und Trug die Klugen prellt? Was gibt mir da einen Anker? Was gibt mir da eine Grundlage? Was gibt mir da eine Basis? Was gibt mir einen Halt? Und Jesus sagt, wer meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baut. Und deshalb schauen wir uns ein paar zentrale Aussagen aus der Bergpredigt heute Morgen an. Bergpredigt steht in Matthäus 5 bis Kapitel 7. Da fängt die Bergpredigt mit den Seligpreisungen an und dann nimmt Jesus zwei Bilder und er sagt zu den Leuten, die auf ihn hören, die sagen Jesus allein, zu denen sagt er, ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Salz wurde im alten Orient eingesetzt, um verderbliche Lebensmittel, vor allem Fleisch und Fisch, haltbar zu machen und vor Fäulnis zu schützen. Jetzt habe ich da. Entschuldigung. Ich habe diese, also ich liebe diese Zeitschrift Salzkorn von der OJC. Die hat genau dieses Bild aufgenommen. Und die OJC, die hat sich das zur Aufgabe gemacht, die Gesellschaft vor Fäulnis zu schützen. Salz zu sein. Und was mir an dieser Zeitschrift gefällt, die sind immer der normalen Zeit, den Christen in der normalen Zeit immer ein bisschen voraus. Die wissen schon, was kommt in den nächsten 4, 5, 10 Jahren. Die haben die Nase schon im Wind und beziehen geistliche Positionen und geben Antworten. Im Augenblick kann man, denkt man, kann man gar nicht einordnen. Aber ein paar Jahre später merkt man, das wurde alles schon bei denen vorgedacht. Deshalb lese ich diese Zeitschrift also mit Begeisterung. Ein bisschen herausfordernd, aber wer Glauben und Denken zusammenkriegen will, dem kann ich diese Zeitschrift wirklich empfehlen. Ein Christ, der lässt nicht einfach die Gesellschaft, die Zeit, in der er lebt, verfaulen und verderben und zieht sich zurück. Und deshalb finde ich auch gut, wenn jetzt die SV Weltstätten sagt, wir bleiben auch in diesem Verband und damit auch in der Kirche. Bei all dem Faulen, was da ist, und es ist wirklich viel faul, wirklich. Aber bitte als Salz da drin bleiben und die Stimme erheben und sich nicht einfach nur auf eine Insel der Seligen zurückziehen. Und dann hat Jesus dieses Bild vom Licht der Welt. Licht wurde im alten Orient mit einer Öllampe erzeugt, die wurde an einem erhöhten Platz im Haus aufgestellt, so hat es allen geleuchtet, die im Haus sind, da konnten sich alle dran orientieren. Keiner kam auf die Idee und hat eine Öllampe angezündet und einen Eimer draufgestellt oder sie unter den Eimer gestellt. Also Position beziehen, Salz und Licht sein. Und dann baut ihr euer Lebenshaus auf einen Fels. Die Wasserwogen kommen und der Regen kommt und die Überschwemmungen kommen und die Winde werden kommen. Dann sagt Jesus, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, soll des Gerichts schuldig sein. Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du nichts nutz, der ist des Hohen Rates schuldig. Wer aber sagt, du Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Sag's mal mit meinen Worten. Jesus sagt, lass einen Konflikt in deinem Herzen nicht eskalieren. Gehe du hin und versöhne dich mit deinem Bruder. Lass einen Konflikt in deinem Herzen nicht eskalieren. Gehe du hin und versöhne dich mit deinem Bruder. Oder Jesus sagt, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau anzieht und sie begehrt, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Sag mir einen Mann, der nicht schon diesen begehrlichen Blick auf eine andere Frau hatte. Gibt's nicht, behaupte ich zumindest. Jetzt sagt Jesus aber, wie du damit umgehen kannst. Wenn dich aber dein rechtes Auge verführt, so reiß es aus und wirf's von dir. Es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verderbt und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn dich deine rechte Hand zum Abfall verführt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser, dass eines deiner Glieder verdirbt und nicht der ganze Leib in die Hölle fährt. Sag's auch mal mit meinen Worten. Achte darauf, wodurch, wozu dich deine Augen und deine Hände verführen und zieh die Konsequenzen. zwei Beispiele, die ich in meiner Dienstzeit erlebt habe. Da sagt mir ein älterer Mann, also ich habe jetzt bei mir den Fernseher abgeschafft. Sag ich, warum? Naja, sagt er, der frisst so viel Zeit. Und der beschäftigt mich, der liefert mir so viele Themen ins Haus, die mich überhaupt nicht weiterbringen. Wenn die Kiste da steht, dann kann ich ihr nicht widerstehen. Ich habe sie abgeschafft. Versteht mich bitte recht? Das heißt nicht, jeder muss den Fernseher abschaffen. Ich schaffe meinen auch nicht ab. Aber an bestimmten Stellen ist ein Cut ganz entscheidend. Oder ein junger Mann, der hat sich wirklich in seinem Rechner eine Sperre eingebaut und hat den Code dafür weggeschmissen, beziehungsweise hat er mir gegeben, sagt er, bewahr den auf, damit komme ich nicht mehr auf bestimmte Seiten im Internet. Ich brauche diesen Cut. Jesus sagt also, setz nicht, achte darauf, wozu dich deine Augen, wozu dich deine Hände verführen und zieh die Konsequenzen. Und dann noch ein Satz für Schwaben. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie die Motten und der Rost fressen und wo die Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Ich sage es auch nochmal mit meinen Worten. Setz bitte deine ganze Lebensenergie nicht für die Dinge ein, die spätestens mit dir und vielfach vor dir enden. Setz bitte nicht deine ganze Lebensenergie für Dinge ein, die vielfach mit dir und oft noch vor dir enden. Setz deine Lebensenergie für Dinge ein, die größer sind als du selbst. Als mein Vater starb, meine Mutter ist einige Zeit vor ihm verstorben, da standen wir drei Kinder in der elterlichen Wohnung und haben dann die Dinge verteilt, wer will was. Jeder hat die Dinge mitgenommen, die für ihn dann auch wichtig waren. Dann standen wir im Wohnzimmer und dann stand der große Eichen-Wohnzimmerschrank. Herzstück meiner Mutter, den hat sie sich immer gewünscht. Da hat sie drauf hingearbeitet, drauf hingespart. Dann stehen wir drei vor diesem Schrank. Und jeder sagt, nehmen du, ich will ihn nicht. Weil wir alle wussten, was der damals Geld gekostet hat. Was das für ein Zirkus war. Meine Mutter hat sich wirklich so einen großen, schönen, repräsentativen Schrank gewünscht. War ganz stolz, als sie den endlich hatte. Hat viel Lebensenergie drin investiert. Und jetzt? Nehmen du, ich will ihn nicht. Ihr habt alle solche Geschichten wahrscheinlich auch schon erlebt. Da hat man ganz viel Energie und viel Kraft und Zeit und Geld investiert. Auch ins Haus. Und dann hinterher, was ist damit? Sammelt euch nicht Schätze auf Erden, wo sie die Motten und der Rost fressen. Und Jesus spitzt das noch zu und sagt, sorgt euch nicht, also Matthäus 6, wer es mitverfolgt, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken werdet und was ihr um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an, wie sie fliegen, wie sie sich freuen. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater nährt sie doch. Wir haben jetzt gerade so durch diese Zeltsituation, tolle Möglichkeit, wirklich die Vögel unter dem Himmel zu beobachten, wie sie vom himmlischen Vater ernährt werden, ohne dass sie groß in die Scheunen ihr Futter sammeln. Und dann fragt Jesus, seid ihr denn nicht viel mehr wert als sie? Wer ist unter euch, der seines Lebens Länge eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Ich lasse mich impfen. Ich lasse mich nicht impfen. Du kannst deiner Lebenslänge keine Spanne zusetzen, wie sehr du dich auch darum sorgst. Und warum sorgt ihr euch um Kleidung? Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns ist ab und zu diese Szene. Meine Frau steht vor dem Kleiderschrank, der Schrank ist voll und sie sagt, ich habe nichts anzuziehen. Ich habe nichts anzuziehen. Ich sage, nimm das, nimm das, nimm das, das sieht auch gut aus. Ja, nee, das passt nicht. Und Kleidung. Schau die Lilien auf dem Feld, da guckt die Rosen an, wie sie wachsen, sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Spinne tönt leid, gell? Ich sage euch, dass selbst Salomo in seiner ganzen Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Guckt euch an, die Blumen. Die Rosen, die Studentenblume, die blaue da, was das für sind. Und jetzt sagt Jesus, wenn Gott das Gras, das heute auf dem Feld steht, morgen welkt und in den Ofen geworfen wird, oder von den Schafen gefressen wird, doch schon so kleidet, sollt ihr das nicht vielmehr auch für euch tun, ihr Kleingläubigen? Und darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal erwähnt habe, aber ich habe schon viele Freizeiten mitgestaltet, mit vorbereitet, geplant, durchgeführt. Und eine ganz wichtige Frage bei jeder Freizeit ist, wer macht die Küche, was gibt's zum Essen? Schlechte Bibelarbeiten verkraftet jeder. Die werden alle weggesteckt, das sagt kein Mensch was. Aber das Essen, das muss gut sein. Was werden wir essen? Wo essen wir, wo gibt es Frühstück, wo gibt es Mittagessen, wo gibt es Abendbrot? Und was? Ganz wichtig. Auch Christen, gell? Und jetzt sagt Jesus aber, nach dem allem trachten die Heiden, also die Leute, die von Gott nichts wissen. Die Heiden. Die haben nur das. Essen und Trinken. Und Sex. Wenn ich das habe, dann ist ja alles gut. Ist aber heidnisch. Und jetzt kommt der Spitzensatz. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet deshalb zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Ich sage es mal mit meinen Worten. Setze die Prioritäten deines Lebens zuerst für das Reich Gottes ein. Und du wirst erfahren, und ich könnte euch jetzt aus meinem eigenen Leben euch jetzt ganzen Vormittag erzählen, wie das tatsächlich stimmt. Da stehst du immer wieder vor dieser Entscheidung, trachte ich nach dem Reich Gottes, wie ich meine Zeit einteile. Oder trachte ich nach dem, was mir jetzt einfach so der Kalender vorgibt, meine Agenda vorgibt. trachte ich zuerst nach dem Reich Gottes, wie ich meine Kraft einteile. Oder das, wo ich sage, also das kriege ich nicht mehr noch. Trachte ich zuerst nach dem Reich Gottes, wie ich mein Geld einteile. Erst komme ich und dann komme ich. Pausenlos geht es um mich. Und dann kommt dieser Satz, den Jesus da betont. Wer zuerst nach dem Reich Gottes trachtet, dem fällt der Rest, was er zum Leben braucht, zu. Ich habe mir da mal notiert, und was mir nicht zufällt, das brauche ich nicht. Und ich lebe damit sehr entspannt. Es ist tatsächlich so. Das ist noch ein Beispiel aus meiner eigenen Geschichte. Als für mich klar war, mein Weg geht in den hauptamtlichen, in den vollzeitlichen Dienst. Ich gehe raus aus dem Handwerk. Das war für meine Eltern damals der absolute Tiefschlag. Das haben wir mit dir so nicht geplant, gedacht. Wie kannst du nur? Von was willst du leben? Und ich hatte ein paar Mark damals gespart, wusste aber, für die theologische Ausbildung reicht dieser Sparbetrag, also hinten und vorne nicht. Von was willst du leben? Und da ist bei mir damals genau dieses Wort wichtig geworden. Und ich sagte, ich weiß nicht. Meine Eltern sagten unisono, wir unterstützen dich nicht. Von uns brauchst du nichts erwarten. Ich habe damals mein Auto verkauft, habe Krankenversicherung gekündigt, bin dann nach Krishna gegangen und wusste, jetzt kommen vier Jahre mit diesem Wort im Hintergrund. Beim Studium, man braucht mal ein Buch, man braucht mal vielleicht ein neues Hemd oder sonst was zum Anziehen. Und komischerweise oder wundersamerweise, immer wenn ich was gebraucht habe, kam ein Brief. Mal waren 10 Mark drin, mal 100 Mark, mal 20 Mark, je nachdem. Von Leuten, die ich kannte, aber auch von vielen Leuten, die ich nicht kannte. Manches kam anonym. Und ich habe auf wundersame Weise 4 Jahre überlebt, ohne meine Ersparnisse angreifen zu müssen. Das habe ich wirklich so erlebt. Und bis zum heutigen Tag begegnet mir dieses Wort immer wieder an bestimmten Stellen. Ich bin von Natur aus auch ein bisschen ein Sorgenmichel und erlebe dann tatsächlich, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, wie du deine Kraft einteilst, deine Zeit einteilst, dein Geld einteilst, und du kommst nicht zu kurz. Du kommst nicht zu kurz. Jetzt mache ich einfach mal einen Vorschlag. Lest mal eine Woche lang jeden Tag die Bergpredigt. Ab heute jeden Tag die Bergpredigt, Matthäus 5 bis 7. Das sind 3 Kapitel, also man kann das lesen. In einem, in halben Stunde kann man das gut lesen. Lies dir es laut vor, selbst, dass du es auch nochmal hörst. Und versuch mal das eine oder andere, was bei dir so aufleuchtet, in deiner Situation, versuch das mal zu tun. Und ich verspreche dir, wer jeden Tag die Bergpredigt liest und versucht mal die Dinge, die ihm wichtig geworden sind, umzusetzen, für den verändert sich seine Lebens-, seine Denk- und seine Sichtweise. Der wird dann tatsächlich plötzlich zu so einem Salzkorn am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, in der Familie. Der wird zu einem Licht, Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, in der Familie, wieder in der Schule, je nachdem. Und er erlebt, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baut, der sich ein richtiges Fundament drunter legt oder drunter hat. Der bekommt eine stabile Lebensgrundlage in einer Zeit, wo alles wankt und fällt, wo Wahn die Weisen treibet und Trug die Klugen prallt. Und Jesus zeigt auch die Alternative auf. Wer meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baut. Rein äußerlich sehen die Häuser alle gleich aus. Das habe ich dort in der Eifel erlebt. Die Häuser, die den Bach runtergegangen sind, die waren einen Tag vorher genauso schön wie die anderen, die stehen geblieben sind. Die Katastrophe hat es offenbart, auf welche Grundlage jedes Haus gebaut war. Die Katastrophe bringt es an den Tag, worauf mein Lebenshaus gebaut ist. Und die Katastrophen, ich habe es vorhin schon gesagt, die bleiben nicht aus. Die treffen alle, ob Christ oder Heide. Die Katastrophe trifft jeden. Der Test, der Platzregen, die Wasserwogen, die Winde. Kein Christ bleibt von den Unwettern des Lebens verschont. Aber wer Jesu Rede hört und tut, der erlebt in den Unwettern des Lebens, wie es in einem Lied heißt, ich hoffe, gell, das singen wir nachher, oder jetzt dann gleich. Ich habe nun den Grund gefunden, der meinen Anker ewig hält. Woanders als in Jesu Wunden, da lag er vor der Zeit der Welt. Bevor es mich überhaupt gegeben hat, da wurde schon ein Grund gelegt für mich. Der Grund, der unbeweglich steht, wenn Erde und Himmel untergeht. Und dann sitzt da diese einfache, alte, weise Frau, völlig unauffällig, so nach außen, und sagt, der Kaiser ging, der Erste Weltkrieg kam und ging, die Weimarer Zeit kam und ging, der Hitler kam und ging, DDR kam und ging. Ich baue auf Jesus, der Grund, der unbeweglich steht, wenn Erde und Himmel untergeht. Ich möchte noch mit uns beten. Lieber Jesus Christus, wir beten dich an als diesen unbeweglichen Grund, der allem standhält, allen Fragen des Lebens und sogar der Todesfrage. Wir danken dir, dass du uns diesen Grund gibst für unser Leben und dass wir an deiner Hand gehen dürfen in die vor uns liegende Zeit. Und wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast, das uns leitet und führt in die ganz praktischen Dinge des Lebens und des Alltags hinein. Und so danke ich dir, dass du uns ganz neu an der Hand nimmst und du weißt auch, was bei jedem von uns jetzt ganz persönlich dran ist. Gib uns den Mut und gib uns die Kraft, uns an dir festzuhalten, denn du hältst uns fest. Amen.